So, danke. Nett, dass ihr da seid. Und für den Morgen, zuerst einmal, danke auch für die Zeugnisse, Bernd, von Günther, könnte ich lange zuhören. So oft denke ich mir, als Prediger kann man so klug reden und alles Mögliche, aber wie beim Günther, da ist es nicht Theorie, sondern da ist es Praxis. Und das ist immer, was mir imponiert. Und wo ich dann auch merke, das Evangelium stimmt. Es ist nicht nur kluges Gerede. Und ich möchte nur kurz beten und dann steigen wir ein in den Psalm 90. Vielleicht habt ihr ihn schon mal gelesen, aber das wird das Thema sein. Lieber Vater, danke dir jetzt für den Morgen. Herr, segne dein Wort an uns und wir bitten dich wirklich, dass du selber durch den Heiligen Geist unser Lehrer bist. Denn wir brauchen dich, um dich zu verstehen. Danke, dass du da bist, segnen möchtest und wir wollen hören auf dich und dein gutes Wort. Amen. Schlagt bitte auf, wer eine Bibel dabei habt, Psalm 90, seid herzlich eingeladen, sonst lese ich es dir einfach vor. Da lesen wir, ist ein Psalm von Mose übrigens, der Mose hat nicht viele Psalme geschrieben, aber das ist einer von ihm und er schreibt: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest, von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt um, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Ja, in diesem Ding jetzt so 3 Punkte ungefähr, aber das ist nur zufällig, das ist nicht absichtlich. Das hat sich einfach so ergeben. Das erste ist Zeit und Ewigkeit. Wir lesen hier, du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ein Konzept, das wir Leute, wir Menschen seit jeher haben, ist das Konzept von Ewigkeit. Und das ist interessant, weil wir leben ja in einer Raumzeitdimension. Und trotzdem erahnen wir irgendwie, dass es noch mehr geben muss. Es ist ja so, wenn tatsächlich nur die umgebende physikalische Schöpfung da wäre, wenn das alles ist, was es gibt, dann muss ich mich fragen, warum fragen wir nach Ewigkeit? Wo kommt das überhaupt her? Und übrigens, Menschen sind ja die einzigen. Ich habe noch nie eine Kuh oder Katze, ich glaube, der ist es ziemlich egal, ob Zeit oder Ewigkeit. Aber der Mensch denkt drüber nach. Und ich glaube, das kommt daher, Prediger 3, Vers 11, Gott hat die Ewigkeit in dein Herz gelegt. Weil Gott es uns ins Herz gelegt hat, drum denken wir über Ewigkeit nach. Interessant ist auch, dass uns ja die Grundgröße Zeit, das ist eine der 5 physikalischen Grundgrößen, immer wieder überrascht. Wir kommen nicht gut zurecht mit Zeit. Ich weiß nicht, ob euch das auffällt. Aber wir versuchen, die meisten oder alle von uns, möglichst jünger auszusehen, als wir sind. Aber wir wollen trotzdem alt werden, obwohl niemand alt sein will. Wir haben irgendwie ein Problem mit Zeit. Und wir haben auch Angst vor dem Ablaufdatum. Am liebsten würden wir ewig leben. Und unser Frust wird offenbar, weil wie oft sagen wir, na, es ist schon wieder ein Jahr vergangen, nein, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht glauben, wie die Zeit vergeht. Das ist so, das hört man ja dutzende Mal am Tag. Wir sind immer überrascht von Zeit. Das ist auch komisch, weil wenn es nur Zeit geben würde, warum sind wir dann überrascht? C.S. Lewis hat das mal gut gesagt. Er hat gesagt, es wäre so, wie wenn ein Fisch jeden Tag neu überrascht und erschrocken wäre über die Nässe von Wasser. Das wäre wirklich komisch, es sei denn, der Fisch wäre bestimmt eines Tages ein Landtier zu werden. Dann würde ihn Wasser überraschen. Warum überrascht uns Zeit? Weil wir bestimmt sind für mehr. Übrigens, danke, gell, du übersetzt es für Gehörlose. Ich habe mein Konzept geändert, gell? Lass dich nicht überraschen. der übersetzt noch dazu in deutsche Gebärdensprache. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum es Deutsch und Englisch da gibt. Das ist auch hochinteressant, aber es gibt's. Aber danke dafür. Noch eins, was auch überraschend ist, seit Einstein wissen wir, dass Zeit relativ ist. Da gibt es einen Volksmund, einen Spruch, der sagt, ein Pfirsich im Kühlschrank gelagert altert langsamer als ein Pfirsich in der prallen Sonne. Das heißt, für den Pfirsich im Kühlschrank vergeht die Zeit langsamer als für den in der Sonne. Aber weder Einstein noch der Volksmund hat das erfunden, das steht bereits in der Bibel. 1000 Jahre sind für dich wie ein Tag. Zeit ist relativ, nicht absolut. Und die Bibel sagt uns auch, dass wir klug mit der Zeit umgehen sollten. Kauf die Zeit aus, im Epheserbrief. Jetzt, wie sollten wir die Zeit nützen? Seht ihr, ich glaube, wenn man am Ende von einem Tag ist, und ich glaube, dass selber das Ende von einem Leben, dann schaut man zurück und bestimmend ist, ob die Zeit erfüllt und glücklich war. Das ist was bestimmt. Wenn ich zum Beispiel im Dauerstress bin, immer hektisch, dann geht's dir vielleicht wie der Pfirsich unter der Sonne. Du alterst schnell. Wenn ich mir aber Zeit nehme für Ruhe und Gelassenheit, die Afrikaner können da viel mehr wie wir, dann geht's dir vielleicht wie dem Pfirsich im Kühlschrank. Du hast mehr von der Zeit. Es ist ja auch, wenn wir Glücksmomente erfahren. Jeder von uns hat ja seine Glücksmomente. Bei mir ist ein Tiefschneehang runterfahren oder so, aber es ist ein Glücksmoment. Was man dann will, ist es möglichst oft wiederholen, damit man das Glück noch steigern kann. Aber das ist ein Problem. Das stimmt nämlich nicht. Wisst ihr, einer hat es mal so geschrieben, hätte ich an einem Tag 10 Gipfel mit dem Hubschrauber besucht, wäre die Freude nicht 10-mal so groß gewesen als der eine Gipfel, den ich erreicht habe und den ich immer wollte, sondern ich wäre abgestumpft nach Hause gekommen. Die Freude verzehnfacht sich nicht, wenn ich die Gipfelrate erhöhe. Zum Glück und zur Freude gehört Vorbereitung und Geduld. Darum sind Geduld und Ausdauer oft bessere Wegbereiter für ein erfülltes Leben als optimiert angefüllte Zeit. Das ist eine wichtige Botschaft für uns. Ich bin am Dauernhof, einige von euch waren schon am Dauernhof, ich sehe schon ein paar Gesichter, da haben wir jetzt Skifreizeiten. Und da kommen die Leute, und wisst ihr, was einige tun? Die haben jetzt die Wochenkarte gekauft, die schauen, dass sie möglichst oft rauf und runter fahren. Weil sie müssten das ausnützen. Aber wisst ihr was, das macht dir keinen schönen Urlaub. Und ich ermutige es immer, fahr mal am Nachmittag nur einmal rauf und dann geh durch den Wald Richtung Gipfel zu Fuß. Und daran wirst du dich erinnern. Sieh dir, Zeit will richtig gebraucht werden. Eine Frage, die uns Menschen ja beschäftigt, ist, was braucht man, damit unser Erdenleben Sinn ergibt. Es war so schön, die Sinnfrage ist gelöst, haben wir vorhin gehört, vom Günther. Wenn wir die Frage auch nicht so direkt stellen, so wie wir leben, ist der Beweis, dass wir nach Sinn suchen. Und ich möchte euch zwei Dinge sagen. Ich glaube, um Sinn zu finden in diesem Leben, braucht es zwei Dinge. Unsterblichkeit und Gott. Seht ihr, wenn unser Leben nur aus diesen paar Jahren auf dieser Erde besteht, dann ist es letztlich absurd und sinnlos. Wie immer du deine Jahre gestaltest, ob in Afrika als Missionar oder in Deutschland als Manager, letztlich hat beides keinen Wert, keine Bedeutung und keinen Sinn, wenn es nur die paar Jahre gibt. Jean-Paul Sartre, das war ein französischer Existenzialist, Atheist, er hat im Atheismus etwas Heroisches gesehen. Bei manchen der neuen Atheisten habe ich den Eindruck auch wieder ein bisschen. Aber er hat gesagt, ob wir ein paar Stunden oder ein paar Jahre leben, macht letztlich keinen Unterschied, wenn wir die Ewigkeit verloren haben. Und da gebe ich ihm recht. Denn seht ihr, wenn wir nur leben, um zu sterben,
dann hat unser Leben nicht mehr Bedeutung als das einer Schweineherde oder ein Schwarm von Gelsen. Ihr sagt Schnaken. Weil all unsere Leistungen, all unsere Opfer sind letztlich wertvoll und verpuffen im Universum. Warum sollte ich leben wie eine Mutter Therese oder wie Dietrich Bonhoeffer, wenn sowieso alles vergeht? Und darum braucht es Unsterblichkeit, aber das genügt nicht. Unsterblichkeit alleine gibt dir immer noch keinen Sinn. Wenn wir nur ewig leben würden, wüssten wir immer noch nicht wozu. Darum braucht es Gott, der dir einen Grund gibt, in der Ewigkeit zu leben. Und darum, endloses Leben und die Gegenwart Gottes, das beschreibt die Bibel als Ewigkeit. Endloses Leben in der Gegenwart Gottes ist Ewigkeit. Und darum geht's, wenn wir von Ewigkeit reden. Ein Schlüsselvers, Johannes 17, Vers 3. Schlüsselvers über Ewigkeit. Jesus spricht, das aber ist das ewige Leben. Doppelpunkt. Was ist es? Dass die Menschen dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus kennen oder erkennen. Wisst ihr, was ewiges Leben ist? Jesus und Gott den Vater persönlich zu kennen. Das ist ewiges Leben nach der Beschreibung Jesu Christi. Der ist nämlich zu Hause. Johannes 5, 24, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Ewiges Leben heißt, in der Gegenwart Gottes zu sein, ihn zu kennen. Und der Psalmist schreibt im Vers 90, Vers 1, Herr, du bist unsere Wohnung, du bist unser Zuhause, du bist meine Heimat. Wisst ihr, was für mich immer Heimat war? Bis ich geheiratet habe. Ich bin viel rumgereist, früher als Skilehrer, Australien, Amerika, Kanada und so weiter. Ob ich nach einem Tag oder nach einem halben Jahr nach Hause kam, wisst ihr, was für mich Heimat war? Ich ging zu unserem Haus, ich schaute beim Fenster rein und ich wusste, meine Mutter sitzt in der Küche. Das war für mich immer Heimat. Das ist Zuhause. Und das ewige Zuhause ist in der Gegenwart Gottes. Du bist unsere Wohnung. Und der Psalmist schreibt im Psalm 42, 3, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Eine Frage, die sich mir da stellt, ist, warum sehen wir diese Sehnsucht nach Gott bei so wenig Menschen in unseren Landen? Weißt du, wenn der Psalmist sagt, meine Seele dürstet nach Gott, ja, das ist ein schöner Vers, aber die Realität sieht anders aus, zumindest die mich umgibt. Es gibt viele Gründe dafür. Ich möchte einen erwähnen. Nicht, weil er wichtiger ist, weil ich mich gerade damit ein bisschen befasse. Ob es Materialismus, Hedonismus, Autonomie, schwache Glaubensvorbilder in der Kirche und so weiter. Aber ein Grund, warum Menschen in unserer Gesellschaft Gott nicht suchen, ist, weil er unterdrückt wird, dieser Wunsch. Und eine Art, wie es getan wird, ist durch die am Moment schnellsten wachsende Religion, nämlich dem Atheismus oder der Religion des Unglaubens. Und der Atheismus versucht, die Gegenwart Gottes wegzuerklären, diese Sehnsucht wegzunehmen. Da ist ganz interessant, ich lese euch das vor, ich verfolge immer ganz gerne die Debatten zwischen dem Atheisten Dawkins, Professor Dawkins, und dem Christen John Lennox, er ist Mathematiker, beide sind Professoren. Bei einer Debatte in Alabama, da sagt der Atheist Richard Dawkins, der das Buch God Delusion geschrieben hat, er sagt Folgendes, der Atheist sagt das. Wenn man die Schönheit dieser Welt betrachtet und darüber nachdenkt, warum es so ist, sind wir natürlich überwältigt mit einem Gefühl von Ehrfurcht und Bewunderung. Und man bekommt fast den Wunsch, etwas anzubeten. Ich fühle das, so wie auch andere Wissenschaftler das gefühlt haben. Wir alle haben gemeinsam, dass wir eine gewisse religiöse Ehrerbietung in uns haben für die Schönheit des Universums und die Komplexität des Lebens. Und wir sind versucht, mit diesem Gefühl von Ehrfurcht und Anbetung ein gewisses Ding oder eine Person anzubeten. Und dann sagt er, was die Wissenschaft nun erreicht hat, ist, dass wir von diesem Impuls, etwas anzubeten, emanzipiert sind und darüber hinweggekommen sind. Es ist die höchste Errungenschaft der Wissenschaft, dass wir nun eine bessere Erklärung dafür haben, nämlich, dass der Mensch das Leben von alleine entstehen kann. Was mich hier fasziniert ist, dass auch der Atheist sagt, in ihm ist ein Wunsch, jemand anzubeten. Wisst ihr, warum er es nicht tut? Nicht, weil die Wissenschaft uns dahin führt. Das stimmt nicht. Römer 1 steht es wunderbar. Römer 1, Vers 18 steht, ich lese es euch vor, Römer 1, 18, ein wichtiger Vers, da sagt der Apostel Paulus, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Wisst ihr, warum wir die Wahrheit nicht erkennen? Nicht, weil sie nicht erkennbar wäre. Sie wird niedergehalten. Sie darf nicht aufkommen. Übrigens, Christen sind die Erfinder der Wissenschaft. Und ich ermutige alle Christen, sich wissenschaftlich zu betätigen, es zu betreiben und zu unterstützen. Aber genauso wie der Name Jesu Christi zu allen Zeiten missbraucht wurde, für alle unmöglichen und unmöglichen unchristlichen Praktiken, so muss heute der Name der Wissenschaft herhalten für alle möglichen unwissenschaftlichen Thesen. Seht ihr, der Wissenschaft sind Grenzen gesetzt. Wenn du zum Beispiel Ziankalium in den Kaffee deiner Großmutter hineingibst, dieses Gift, dann kann dir die Wissenschaft sagen, warum deine Großmutter sterben wird. Aber die Wissenschaft kann dir nicht sagen, ob es ethisch richtig oder falsch ist, so etwas zu tun. Das ist ein Riesenunterschied. Und so entzieht sich auch die Ewigkeit der Wissenschaft. Da gibt es das ontologische Argument auf den Hinweis auf die Existenz Gottes. Das ist faszinierend, wenn man bedenkt, du kannst auf der ganzen Welt rumfahren. Das letzte Jahr hatte ich das Vorrecht, in vielen Ländern zu sein, in der Mongolei, in Indien, in Australien, in Israel und so weiter. Wisst ihr, was mir auffällt? Du kannst auf dieser Welt sein, wo du willst. Du findest noch, wie in der Mongolei, in Indien, viele Plätze ohne Schulen und ohne Krankenhäuser. Aber du findest keinen einzigen Ort auf der ganzen Welt ohne Anbetungsstätte. Das braucht eine Erklärung. Woher kommt das? Und den Menschen zu sagen, es gibt keinen Gott, ist ein Unsinn. Ein englischer Soziologe, kein Christ, hat auf die Antwort von God Delusion geschrieben, Menschen zu verbieten, an Gott zu glauben, ist genauso sinnvoll, wie ihnen zu verbieten, Sex zu haben. Denn das Verlangen nach Gott ist im Menschen drinnen. Und Viktor Frankl hat es so schön gesagt, der beste Beweis, dass es so etwas wie Wasser gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch Durst hat. Der beste Beweis, dass dieses Leben einen Sinn hat, ist die Tatsache, dass der Mensch nach einem Sinn fragt. Und ich würde hinzufügen, der beste Beweis, dass es Gott gibt, ist die Tatsache, dass der Mensch nach Gott fragt. Also das ist der ewige Gott. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, die Vergänglichkeit des Menschen. Ich lese euch ein paar Verse vor, Psalm 90, Vers 3. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehr zurück, ihr Menschenkinder. Vers 5. Du schwemmst sie hinweg, sie sind wie ein Schlaf, sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost, am Morgen blüht es und sprost auf, am Abend welkt es und verdorrt. Vers 10. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre. Und Vers 12, dieser bekannte Vers wird bei jeder Beerdigung vorgelesen. So lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug oder auf dass wir weise werden. Interessant, zwei Dinge sagt die Bibel helfen dem Menschen, weise zu werden. Nicht intelligent übrigens, das sind zwei verschiedene Dinge. Du kannst ein hochintelligenter Tor sein und du kannst einen niedrigen Intelligenzquotienten haben, aber sehr weise leben. Das sind zwei verschiedene Dinge. Aber zwei Dinge helfen uns, weise zu sein, nämlich die Furcht des Herrn, die Furcht vor einem ewigen Gott und das Nachdenken über unser Ende. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Es ist weise, über den Tod nachzudenken. Da haben wir heute ein bisschen ein Problem. Wisst ihr warum? Am Land, wo ich bin, noch vor 50 Jahren, waren fast auf jedem Bauernhof 3 bis 4 Generationen. Das heißt, die Bauern zum Beispiel bei uns haben ihren eigenen Sarg gebaut. Für die ganze Familie, der war oben im Dachraum. Der eigene Sarg, man hatte dann kein Geld. Und da war er fertig, wenn du gestorben bist. Kinder sahen alte Menschen leiden und sterben. Im Haus, ganz normal, das war normal. Wisst ihr, was heute ein Problem ist in unserer Gesellschaft? Kranke Menschen kommen ins Krankenhaus. Gebrechliche Menschen kommen ins Pflegeheim. Sterbende Menschen kommen ins Krankenhaus und gestorbene Menschen ins Leichenhaus. In San Francisco hat man sogar die Friedhöfe aus den Wohnsiedlungen entfernt, das ist unethisch. Der Tod ist ein Tabuthema geworden und deshalb nehmen wir heute die Zeit ernster als die Ewigkeit. Das ist ein Problem. Ich habe die letzten Jahre öfter im Altersheim eine alte Frau besucht, die ist inzwischen gestorben. Ich war früher Kuhhirte auf der Alm, das war meine Sennerin. Und da habe ich meine Kinder mitgenommen, ab und zu eins, ich sage euch, die waren schockiert. Im Altersheim und gesagt, das ist ja Wahnsinn, da gehe ich nie mehr rein in das Haus. Die waren schockiert über die alten Leute, die da rumsitzen, hängen. Das wäre eigentlich normal, dass man das jeden Tag sieht. Denn dann wirst du konfrontiert mit Tod und du wirst weise. Es ist unweise, sich davon fernzuhalten. Es hilft uns nicht, klug zu werden. Ich kann mich immer so gut erinnern, als Teenager, wir hatten einen guten Jugendleiter und da sind wir vor Weihnachten immer jeden Donnerstag Advent singen gegangen, die 4 Donnerstage vor Weihnachten. Und da sind wir zu allen Häusern gegangen, wo wir wussten, da ist jemand krank oder alt oder gebrechlich drinnen und sind hingegangen, haben ein paar Kekse mitgehabt, haben einen Psalm vorgelesen, ein bisschen gesungen und so halt einfach. Und da werde ich nie vergessen, ein alter Mann in der Ramsau, ein Bauer, und da sind wir reingekommen und ich kann mich erinnern, wir haben einen Psalm vorgelesen, ich weiß nicht mehr welchen, aber der hat dann mitgesprochen. Das hat mich schon beeindruckt, dass der den Psalm auswendig konnte. Aber dann werde ich nie vergessen, zum Schluss hat er gesagt, der war sehr alt schon, der war schon 2 Jahre bettlägerig. Der musste jeden Tag gewendet werden, damit er sich nicht wund liegt. 2 Jahre lang schon. Dann hat er gesagt, 24 Stunden am Tag sind mir viel zu wenig. Weil ich habe so viel, wofür ich Gott danken muss. Das hat er gesagt. Habe ich nie vergessen. Habe ich als Teenager gehört. Prediger 12, Vers 1. Gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugendzeit. Das macht dich klug. Es macht uns weise. Den Tod zu verdrängen ist unklug. Ich habe übrigens auch immer noch Hoffnung für Gottesleugner und Gotteslästerer. Nämlich, wenn sie ins Alter kommen und dem Tod nicht mehr ausweichen können. Seht ihr, wir mögen heute über Gott spotten und lachen. Das ist kein Problem. Wir mögen alle Abläufe berechnen, ob in der Gehirnforschung, ob in der Genforschung. Und manche schließen daraus, dass es Gott nicht mehr nötig hat. Übrigens nur nebenbei, das ist ein kategorischer Fehler der Atheisten. Sie verwechseln den Mechanismus mit dem Urheber des Mechanismus. Nur weil ich den Mechanismus genau verstehe, heißt ja nicht, dass es niemanden gibt, der ihn gemacht hat. Aber das verwechseln Sie. Und die Frage ist ja nur, wohin die wissenschaftlichen Erkenntnisse deuten. Deuten die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf einen Zufall hin oder auf einen Schöpfer? Das ist die einzige Frage. Isaac Newton zum Beispiel, als er das Gesetz der Schwerkraft nicht entdeckte, aber mathematisch berechnen und demonstrieren konnte, hat er nicht gesagt, so, jetzt habe ich die Schwerkraft mathematisch berechnet, jetzt kann ich demonstrieren, jetzt brauchen wir keinen Schöpfer mehr. Im Gegenteil, es hat ihn hingetrieben zu Gott.
Aber vor kurzem eine Geschichte gekriegt, die muss ich euch vorlesen. Sie heißt Mäuse im Klavier. Es war einmal eine große Mäusefamilie. Die lebte in einem herrlichen Klavier. Ihre kleine Welt war oft erfüllt von wunderbarer Musik. Die Mäuse genossen die Musik und machten sich Gedanken darüber, von wem die schönen Klänge wohl stammten. Sie dachten an einen Klavierspieler, den sie zwar nicht sehen konnten, der ihnen aber hörbar nahe war. Eines Tages wagte sich eine Maus weiter nach oben in das Klavier. Und da entdeckte sie das Geheimnis der Musik. Metalltrete von unterschiedlicher Länge zitterten und durch ihre Schwingungen entstanden die Töne. So mussten die Mäuse ihren alten Glauben an den Klavierspieler aufgeben. Metalltrete erzeugten die schöne Musik, die wunderbaren Klänge. Später brachte eine andere Maus eine neue Entdeckung. Kleine Filzhämmerchen sprangen und tanzten auf den Drähten und erzeugten die Schwingungen und damit die Musik. Nun war der alte Glaube überholt und die Mäuse wohnten in einer aufgeklärten, wissenschaftlich durchschaubaren Welt. Aber der Klavierspieler macht auch weiterhin seine wunderbare Musik. Gott wird weiterspielen. Schweizer Theologe Karl Barth hat einmal einem Freund geschrieben im Zweiten Weltkrieg, als alles hoffnungslos erschien, drei Wörter. Es wird regiert. Und diese Erkenntnis wünsche ich jedem Atheisten von ganzem Herzen, dass er erkennt, es wird regiert. Und im Angesicht des Todes verblassten alle klugen Theorien über Gott. 5 Minuten nach dem Tod gibt es keinen einzigen Atheisten mehr. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Übrigens, er hat die Jahre eingeschränkt auf 70 oder 80. Früher, bei Adam steht ja, die wurden 900 Jahre alt. Bei der Sintflut hat er so 120 beschränkt und dann auf 70, 80. Nur eine, ich habe keine Ahnung wieso, aber ich denke, ein Grund ist, weil das Menschenherz böse ist. Und so hat er die Jahre, wo er das Böse ausleben kann, reduziert. Weil wie lang kann der Mensch das Böse ausleben? Am meisten zwischen 25 und 55 Jahre, da ist er fit. Aber es ist relativ kurz, da muss er abtreten. Vielleicht hat er es deshalb reduziert, ich weiß es nicht. Dann noch, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Da gibt es immer ein paar Verse in den Psalmen, die mich stören. Ich sage das jetzt mal so ganz ehrlich, weil die Psalmen sind so schön. Sie reden über die Herrlichkeit Gottes, über das, was Gott getan hat und so weiter. Und dann kommen aber immer so Verse wie zum Beispiel Vers 7. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Vers 9. Denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Vers 13. Kehre wieder her, bis wann? Erbarme dich über deine Knechte. Ich bin ja auch schon zeitgeistgeschädigt will ich sagen. Drum stören mich die Verse oft, denke ich mir, warum kann es nicht ein bisschen netter weitergehen? Warum wieder der Zorn und das ganze Zeug? Und man bekommt den Eindruck manchmal, als ob Gott ein zorniger Tyrann wäre, den man besänftigen muss. Bis wann, o Herr? Und du schwemmst uns weg und so weiter. Aber der Grund ist der, im Vers 8 steht, du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt. Weil Sünde Menschen zerstört, die Gott liebt. Darum ist Gott zornig. Wir lesen im Psalm 8, Gott ist zornig jeden Tag. Gott ist nicht allergisch gegen Sünde, sondern Sünde ist das, was den Menschen zerstört und darum ist Gott zornig. Ein Beispiel, ich habe 2 Töchter, die Lisa und die Eva, sind jetzt 17 und 14. Angenommen, es würde jemand, irgendein Drogendealer gelingen, die Lisa, die 17-Jährige, irgendwie um den Finger zu wickeln, sie mitzunehmen, in ihr Drogengeschäft zu verwickeln und Prostitution und ihr Leben zerstört. Das kommt ja vor. Angenommen, es wäre so. Wenn
ich nicht zornig wäre gegen diesen Drogendealer, der das Leben meiner Tochter zerstört, dann würdest du mich hinterfragen, ob ich sie überhaupt liebe. Das heißt, die Liebe Gottes fordert seinen Zorn. Er hasst die Sünde, so wie eine Mutter die Krankheit hasst, die das Leben ihres Kindes bedroht. Und das ist real. Das ist zum Beispiel ein großer Schwachpunkt in der Argumentation der Atheisten. Richard Dawkins hat gesagt, there is no such thing as good and bad. We are all dancing to our DNA. Es gibt so ein Ding wie gut und böse gar nicht. Wir tanzen alle nur nach unserer DNA. Ich weiß nicht, ob er eine 17-jährige Tochter hat, aber angenommen, er hat eine. Und die Tochter geht durch die Stadt und ein Mann schnappt sie, vergewaltigt sie und zerstört damit mit großer Wahrscheinlichkeit den Rest ihres Lebens. Und nächsten Tag geht dieser Mann zum Professor Dawkins und sagt, Herr Dawkins, ich habe gestern Abend nur nach meiner DNA getanzt. Ich weiß nicht, ob es dann auch noch so intelligent ist. Seht ihr, Wahrheit muss der Realität entsprechen. Sonst ist es keine Wahrheit. Der Zorn Gottes ist real und Gott wird alle Ungerechtigkeit der Menschen richten. Professor Dr. Hans-Joachim Eckstein hat gesagt, würde Gott die Ungerechtigkeiten dieser Welt nicht entlarven und richten, dann würden letztlich die Henker, die Hitler dieser Welt den Sieg davontragen. Insofern wird Gott am jüngsten Tag alles zurechtrücken. Er wird alles zurechtrücken. Es wird alles recht werden am jüngsten Tag. Hebräer 9, Vers 27. Es ist dem Menschen gegeben, einmal zu sterben, nicht zweimal, auch nicht dreimal. Einmal, danach aber das Gericht. Das heißt, am jüngsten Gericht wird jeder Mensch überführt. Und wir werden beschämt sein über das, wo wir ungerecht gehandelt haben. Übrigens, da wird nichts vorgelesen. Das wird nur ein Blick aus den Augen Jesu sein. Hebräer 4 ist so schön. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Jesus muss uns nur anschauen, alles ist klar. Eine Frage. Welche Menschen werden aufgedeckt und verurteilt? Die Antwort ist alle. Römer 3, 23. Alle haben gesündigt. Alle. Keine Ausnahme. Und die Herrlichkeit verloren. Das heißt, jeder Mensch ist Sünder und jeder Mensch verdient eigentlich den Tod. Da gibt es keine Ungerechtigkeit. Wisst ihr, was mir im Buch der Offenbarung auffällt? Da geht es ja wild zu zum Teil. Sie sagen immer wieder, das Gericht Gottes ist gerecht. Wird 100% gerecht sein. Und der gerechte Zorn Gottes trifft jeden, der Sünde tut. Ganz klar. Aber jetzt kommt die Überraschung, nämlich das Evangelium. Römer 3, 23 kennen die meisten Christen. Aber wisst ihr, was viele nicht kennen? Römer 3, 24. Römer 3, 23, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren. Vers 24, und sie werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das ist Evangelium. Alle werden verurteilt, keine Frage. Und dann, wir werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Der Grund, warum Menschen nicht verurteilt, ist nicht, weil wir so gut wären, sondern weil er uns begnadigt. Und im Psalm 90 lesen wir im Vers 14, sättige uns am Morgen mit deiner Gnade. Er spricht von Zorn und dann von der Gnade. Sättige uns mit deiner Gnade, wir brauchen deine Gnade. Ein Beispiel nur, das ist eins meiner Lieblingsbeispiele, habe ich auch von Hans-Joachim Eckstein, habe ich das mal gezeigt. In Matthäus 10, da sagt Jesus ein ganz klares Wort, das kennen die meisten von uns, lese euch vor. Matthäus 10, Vers 32, jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, Zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Klares Wort. Brauchen wir nicht viel darüber diskutieren, ist klar da. Bekennen, verleugnen. Aber wisst ihr, was interessant ist? Ein paar Seiten später verleugnet Petrus den Herrn Jesus dreimal. Was hätte Jesus tun müssen aufgrund seines eigenen Wortes? Ihn verleugnen vor dem Vater. Das heißt, keiner der Jünger wäre durchgekommen. Aber wisst ihr, was jetzt reinkommt? Gnade. Er hat Petrus gesucht, hat ihn gefunden, ihn dreimal gefragt, ob er ihn liebt und eingesetzt als Säule in der Gemeinde. Das ist Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Begnadigt. Dann noch ein letztes und dann bin ich fertig. Psalm 90. Ein Psalm, das hat mir eigentlich so gefallen, das war der Grund, warum ich den überhaupt angegeben habe vor einem Jahr. Vers 15. Das ist ein interessantes Gebet. Da betet Moses, Psalm 90, Vers 15, erfreue uns so viele Tage, wie du uns gebeugt hast. So viele Jahre, wie wir Übles gesehen haben. Wisst ihr, was Moses betet? Herr, gib mir genauso viele gute Tage, wie ich schlechte habe. Also 50-50, reicht mir vollkommen. Das ist genug. Gib mir so viele gute Tage, wie ich schlechte habe. Ist vielleicht ein bisschen pessimistisch angesetzt, aber ich glaube, es ist realistisch. Manche Christen glauben, dass wenn sie Jesus kennen, in seiner Gnade leben, dann muss der Rest des Lebens eigentlich eine wunderbare Gemeinschaft sein. Es muss alles mehr oder weniger gut gehen und ich werde immer glücklich sein. Das ist nicht realistisch, weil wir leben in einer gefallenen Welt. Römer 8, 22, die ganze Schöpfung seufzt nach Erlösung. Und dann, wisst ihr, was bei diesen Christen die Gefahr ist? Sie gehen dann durch eine große Enttäuschung oder erleben Zweifel in ihrem eigenen Glaubensleben. Und wisst ihr, was sie dann daraus schließen? Entweder Gott gibt es nicht oder ich bin kein richtiger Christ. Und dann wenden sie sich von Gott ab. Wisst ihr, warum? Weil sie erwarten von Gott Dinge, die er nie versprochen hat. Ich kenne zum Beispiel Leute, die haben es tragisch, ein Kind verloren in frühen Jahren. Das muss schwer sein, ist mir nie passiert. Und sie haben gesagt, weil das passiert ist, will ich mit Gott nichts mehr zu tun haben. Gefühlsmäßig kann ich es verstehen, aber Gott hat in der Bibel nirgends versprochen, dass keins deiner Kinder sterben wird. Manche haben einen Unfall, wie wir gerade vorhin gehört haben, und sagen, weil mir das passiert ist, will ich mit Gott nichts mehr zu tun haben. Aber Gott hat in der Bibel nirgends versprochen, dass du nie einen Unfall haben wirst. Sieht ihr, das ist so, wie wenn der Lukas, der ist jetzt 19, mein Sohn, sagt, Vater, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben, weil du hast mir keinen BMW gekauft. Sage ich, Lukas, ich habe dir nie einen BMW versprochen. Ist mir egal, ich habe keinen bekommen, will nichts zu tun haben. Wir müssen realistisch sein, wir können nur die Dinge von Gott erwarten, die er uns versprochen hat. Und darum gefällt mir dieses Gebet. Herr, gib mir so viele gute Tage, wie ich schlechte habe. Ein letztes Versprechen, 2. Timotheus 3,12 ist ein Versprechen. Alle auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wenn dich Menschen auslachen, weil du Christ bist, ja, warum bist du überrascht? Das ist ja ein Versprechen. Das ist ja normal, das musst du ja erwarten. Sieh dir, es ist wichtig, wir dürfen von Gott nur die Dinge erwarten, die er versprochen hat. Und ein Psalm, der letzte Vers, ein schöner Abschluss und ein Segen. Vers 17, die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und festige über uns das Werk unserer Hände. Ja, das Werk unserer Hände, festige du es. Wir dürfen in der Früh beten, Herr, schenk mir Erfolg,
festige das Werk meiner Hände, schenk mir Gelingen und danke, dass du bei mir bist. Das ist ein gutes Wort zum Segen. Ich bete noch, lieber Vater, ich bin so dankbar, dass dein Wort uns klar sagt, wer du bist. Dass es uns darüber berichtet, wie du handelst, was wir erwarten dürfen, was wir nicht erwarten können in diesem Leben. Und Herr, ich bete, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir weise werden. Dass wir wissen, die paar Jahre sind nicht alles. Das ist Durchgang, das ist Pilgerreise. Unsere Heimat ist bei dir, bei dem Gott, der von Ewigkeit zu Ewigkeit regiert. Wonach wir uns eigentlich im Innersten sehnen. Und danke, Vater, dass du jetzt hier und heute bereits bei uns bist und wir in deiner Gnade leben dürfen. Und darum der Zorn Gottes nicht über uns kommt, weil du uns begnadigt hast. Und dafür bin ich dir so dankbar, Herr. So, Vater, segne uns und mach uns zum Segen für viele, viele Menschen um uns herum. Amen.